Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Wir hören heute aus dem Richterbuch Kapitel 16. Richter Kapitel 16. Sofern Sie eine Bibel da haben, bitte ich Sie, das mit mir aufzuschlagen. Und Simson ging nach Gaza, und er sah dort eine Hure, und er ging zu ihr ein. Da wurde den Gazitern gesagt, Simson ist hierher gekommen. Sie umstellten ihn und lauerten die ganze Nacht auf ihn im Stadttor. Sie verhielten sich die ganze Nacht ruhig und sprachen, am Morgen, wenn es hell wird, wollen wir ihn erschlagen. Und Simson lag bis Mitternacht. Um Mitternacht aber stand er auf, und er ergriff beide Flügel des Stadttores samt den beiden Pfosten und riss sie mitsamt den Riegeln heraus, und er legte sie auf seine Schultern und trug sie hinauf auf den Gipfel des Berges, der vor Hebron liegt. Danach aber gewann er eine Frau lieb, am Bach Sorek, die hieß Delila. Da kamen die Fürsten der Philister hinauf und sprachen zu ihr, überrede ihn und sieh, worin seine große Kraft besteht und wodurch wir ihn überwinden können, damit wir ihn binden und bezwingen. So wollen wir dir jeder 1100 Silberlinge geben. Da sprach Delila zu Simson, verrate mir doch, worin deine große Kraft besteht und womit man dich binden kann, um dich zu bezwingen. Simson aber sprach zu ihr, wenn man mich mit 7 frischen Sehnen binden würde, die noch nicht vertrocknet sind, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch. Da brachten die Fürsten der Philister 7 frische Sehnen zu ihr hinauf, die noch nicht vertrocknet waren, und sie band ihn damit. Man lauerte aber auf ihn bei ihr in der Kammer, und sie sprach zu ihm, Philister über dir, Simson. Er aber zerriss die Sehnen, wie man Flachsfaden zerreißt, wenn er Feuer gerochen hat. So wurde nicht offenbar, worin seine Kraft lag. Da sprach Delila zu Simson, siehe, du hast mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Nun verrate mir doch, worin man dich binden kann, womit man dich binden kann. Da antwortete er ihr, wenn man mich festbinden würde mit neuen Stricken, mit denen nie eine Arbeit getan worden ist, so würde ich schwach und wie jeder andere Mensch. Da nahm Delila neue Stricke und band ihn damit und sprach zu ihm, Philister über dir, Simson. Man lauerte ihm auf in der Kammer, er aber riss sie von seinen Armen wie einen Faden. Und da sprach Delila zu Simson, bisher hast du mich betrogen und mir Lügen vorgeschwatzt. Sage mir doch, womit man dich binden kann. Er aber antwortete ihr, wenn du die 7 Haarflechten meines Hauptes mit Kettenfäden zusammenflechten würdest. Da heftete sie diese an einen Pflock und sprach zu ihm, Philister über dir, Simson. Er aber wachte von seinem Schlaf auf und riss den Webepflock samt den Kettenfäden heraus. Da sprach sie zu ihm, wie kannst du sagen, du hättest mich lieb, während dein Herz doch nicht mit mir ist? 3-mal hast du mich nun betrogen und mir nicht verraten, worin deine große Kraft besteht. Als sie ihn aber alle Tage mit ihren Worten nötigte und in ihn drang, da wurde seine Seele zum Sterben matt. Da verriet er ihr alles, was in seinem Herzen war, und er sprach zu ihr: Es ist kein Schermesser auf mein Haupt gekommen, denn ich bin ein Naziräer Gottes von Mutterleib an. Wenn ich nun geschoren würde, so wiche meine Kraft von mir und ich würde schwach und wie alle anderen Menschen. Als nun Delila sah, dass er ihr sein ganzes Herz geoffenbart hatte, da sandte sie hin und ließ die Fürsten der Philister rufen und ihnen sagen: Kommt noch einmal herauf, denn er hat mir sein ganzes Herz geoffenbart. Da kamen die Fürsten der Philister wieder zu ihr hinauf mit dem Geld in ihrer Hand. Und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen und rief einen Mann, und er schor ihm die 7 Haarflechten seines Hauptes ab, und sie begann ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Da sprach sie zu ihm: Philister über dir, Simson. Und als er nun von seinem Schlaf erwachte, da dachte er: Ich komme davon wie immer und brauche mich nur freizuschütteln. Er wusste aber nicht, dass der Herr von ihm gewichen war. Aber die Philister nahmen ihn fest, sie stachen ihm die Augen aus und sie führten ihn nach Gaza hinab und banden ihn mit 2 ehernen, also eisernen Ketten, und er musste im Gefängnis die Mühle drehen. Aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, sobald es geschoren worden war. Und als nun die Fürsten der Philister sich versammelten, um ihrem Gott Dagon ein großes Opfer zu bringen und ein Freudenfest zu feiern, da sprachen sie: Unser Gott hat den Simson, unseren Feind, in unsere Hand gegeben. Und als das Volk ihn sah, da lobten sie ihren Gott, denn sie sprachen: Unser Gott hat unseren Feind in unsere Hand gegeben, ja, den Verwüster unseres Landes, ja, den, der so viele der unseren erschlagen hat. Und als nun ihr Herz guter Dinge war, da sprachen sie: Ruf den Simson, damit er vor uns spiele. Da riefen sie den Simson aus dem Gefängnis, und er spielte vor ihnen. Und sie stellten ihn zwischen die Säulen. Simson aber sprach zu dem Burschen, der ihn an der Hand hielt: Lass mich los, damit ich die Säulen, auf denen das Haus ruht, anrühren und mich daran lehnen kann. Das Haus aber war voll von Männern und Frauen. Auch waren alle Fürsten der Philister dort und auf dem Dach etwa 3000 Männer und Frauen, die zusahen, wie Simson spielte. Simson aber rief den Herrn an und sprach: Mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, o Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine beiden Augen rächen kann. Und Simson umfasste die beiden Mittelsäulen, auf denen das Haus ruhte, die eine mit seiner rechten und die andere mit seiner linken Hand, und stemmte sich gegen sie. Und Simson sprach: Meine Seele sterbe mit den Philistern. Da neigte er sich mit seiner ganzen Kraft. Da fiel das Haus auf die Fürsten und auf alles Volk, das darin war, so dass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Da kamen seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters herab und hoben ihn auf und trugen ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zoria und Eshtaol im Grab seines Vaters Manoach. Er hatte aber Israel 20 Jahre lang gerichtet. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, dieses ist das 4. Kapitel über das Leben Simsons, über den Richter Simson. Eines ist uns ja beim Hören auf das, was das Wort Gottes bisher über Simson berichtet hat, deutlich geworden. Nämlich, Simson ist und bleibt, na, um es mal vorsichtig zu sagen, ein recht wunderlicher, ein wundersamer Mann. Und nun sagten wir bereits in einer unserer letzten Predigten über Simson, der Umstand, dass Simson so wunderlich bei den Menschen rüberkommt, das war bereits damals bei den Zeitgenossen Simsons der Fall. Und deswegen lassen Sie uns heute einmal mit dem letzten Vers des Kapitels beginnen, mit Vers 31. Ich lese ihn noch einmal. Dort heißt es, da kamen seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters herab. Sie hoben ihn auf, dort aus den Trümmern dieses Tempels Dagons, und trugen ihn hinauf und begruben ihn zwischen Zoria und Eshtaol im Grab seines Vaters Manoach. Ich war das, was hier im letzten Vers über Simson berichtet wird, das bringt zunächst einmal die Achtung, die Pietät, die Ehrerbietung entgegen, die man nun dem gestorbenen Simson erweist. Da bringen seine Angehörigen seinen Leichnam aus dem Land der Philister, vermutlich aus Gaza, in die Gegend, in der er aufgewachsen ist, in seine Heimatstadt bzw. Heimatgegend. Aber sehen Sie, wenn man diesen letzten Vers liest, dann kommt doch gleich noch ein Gedanke auf. Ach, der Simson hatte also Angehörige. Da ist von Brüdern von Simson die Rede. Und dann ist noch die Rede hier von dem Haus seines Vaters. Aha, es gab also Verwandte. Warum sind wir denen nicht schon früher begegnet? Warum erst jetzt, als es an die Beerdigung von Simson ging? Warum erst jetzt bei der Beerdigung? Offensichtlich war es leichter, mit dem toten Simson umzugehen, als mit dem lebenden. Die Distanz war dann vielleicht nicht mehr so groß. Aber im Grunde zeigt auch dieses Verhalten seiner Verwandtschaft Simsons Einsamkeit, Simsons Isoliertsein. Und was wir hier über Simson angedeutet finden, das finden wir auch sonst in der Heiligen Schrift. Etwa im Blick auf die Propheten. Unser Herr verkündet das einmal seinen Zeitgenossen, und zwar durchaus als scharfe Kritik. Ihr baut die Grabplätze der Propheten und ihr schmückt die Grabsteine, die Denkmäler. Mit anderen Worten, erst sorgt ihr dafür, dass die Diener Gottes so schnell wie möglich unter die Erde kommen, und später dann fällt euch nicht genug ein in überquellender Sympathie und in tiefer Dankbarkeit, wie ihr diese Gräber dann noch schmücken sollt. Im Grunde verlogen oder auch beschämend. Aber abgesehen davon, es ist wichtig, dass wir auch etwas über das Sterben Simsons hören. Nicht wahr, wenn wir einen Blick in das Leben der anderen Richter werfen, dann wird allenfalls etwas berichtet über das Faktum des Todes. Aber dann ganz kurz, und sie starben. Sie richteten so und so viele Jahre und dann starben sie. Aber ein Sterbebericht fehlt bei den anderen Richtern. Und bei Simson, da ist das anders. Und ich bin überzeugt davon, dass wir deswegen über Simsons Sterben etwas hören, damit uns auch hier die Parallele zu unserem Herrn Jesus Christus nicht in Vergessenheit gerät. Ich wies schon öfters auf Parallelen hin. Nicht wahr? Wir haben sowohl von Simson als auch von unserem Herrn Jesus eine Geburtsgeschichte oder eine sehr lange Geschichte eigentlich über die Vorgeschichte der Geburt. Denken wir an Richter Kapitel 13. Und sowohl von Simson als auch von unserem Heiland haben wir einen Bericht über seine Auslieferung in die Hände der Sünder. Wir hörten darüber in Richter 15. Und nun also auch hier, Simsons Sterben. Und ich betone hier ausdrücklich noch einmal, wenn wir hier auf Parallelen zwischen Simson und Jesus aufmerksam werden, dann soll uns dieses gerade dazu führen, dass der große, soll ich einmal sagen, der qualitative, der himmelweite Unterschied zwischen diesen beiden noch viel deutlicher vor Augen tritt. Denken wir nur einmal an den Auferstehungsbericht unseres Herrn. Dazu gibt es bei Simson nun wirklich keine Parallele, während doch gerade die Auferstehung Jesu der Höhepunkt in den Evangelien ist. Aber eben nicht nur ein solcher Höhepunkt ist bei Simson nicht zu finden, es würde auch ganz und gar nicht zu dem Leben von Simson passen. Vielmehr wird hier in diesem letzten Kapitel über Simson berichtet, dass der Richter gerichtet wird. In seiner Eigenschaft als Erlöser, als Befreier, als Retter. Und Richter bedeutet auch Retter. Da bleibt er nun ganz und gar unbefriedigend. Und insofern ist dieser Bericht über Simson eine negative Vorbereitung, ein Kontrast im Vergleich zu den Evangelien. Wir sagten bereits in einem der letzten Predigten, Simson, ja, das ist ein Antityp auf unseren Herrn. Erst werden Parallelen uns aufgezeigt zu unserem Herrn und gerade daran wird dann deutlich, dass Jesus ein völlig anderer, ein qualitativ besserer, ja ein unvergleichlicher Befreier, Erlöser und auch Retter ist. Und gerade daran wird deutlich, dass der Tod unseres Herrn nun wirklich so viel besser redet, eine so viel bessere Botschaft hat als der Tod des Simson. Und ich bin davon überzeugt, dass uns der Geist Gottes auf dieses beides, gerade beim Lesen von Simson, aufmerksam machen will. Dass uns so der Bericht von Simson hinweist auf Christus. Die Übereinstimmungen, sie scheinen gerade den Zweck zu verfolgen, dass der Unterschied zwischen beiden umso deutlicher, umso schärfer, umso plastischer uns vor Augen tritt. Parallelen. Simson, er passt eigentlich nicht damals in die Zeit. Genauso war es mit Jesus, auch er passte nicht hinein. Simson, er war einsam. Unser Herr, noch viel, viel mehr. Aber durch diese Übereinstimmungen tritt uns eines vor Augen, wie völlig anders Jesus ist als Simson. Nicht wahr, wie sehr übertraf unser Heiland, unser Herr, diesen doch so merkwürdigen, so wunderlichen Mann. Und damit zeigt unser Herr uns auch, dass es für unsere Erlösung, für unser Heil nicht nur eines Nazireas bedarf, nicht nur eines Menschen bedarf. Für unser Heil, für unsere Errettung bedarf es viel, viel mehr. Ja, Simson war ein Nazireer, ein Gottgeweihter. Nicht, das ist die Bedeutung des hebräischen Wortes Nazireer. Und wir hatten schon gesagt, was ein Kennzeichen eines Nazireers ist. Zum Beispiel, er durfte keinen Wein trinken. Natürlich nicht, damit er nicht betrunken sein sollte. Aber das ist nicht der eigentliche Grund. Oder ich sage es mal so, es würde viel zu negativ bei uns rüberkommen, viel zu sehr auch moralisierend, das darfst du nicht. Nein, Dadurch, dass er keinen Wein trinken sollte, sollte er Raum schaffen für den Heiligen Geist. Ich weise noch einmal hin auf Epheser 5, Vers 18. Betrinket euch nicht mit Wein, in dem Ausschweifung, in dem Maßlosigkeit ist, sondern werdet erfüllt mit dem Geist. Ein Nasiräer sollte sich deswegen vom Alkohol, vom Wein enthalten, damit für den Heiligen Geist Raum geschaffen wird. Und wenn man dann das Feuer, den Eifer des Nasiräers wahrnahm, nun dann durfte man das auf gar keinen Fall mit Alkohol erklären. Aber ich wies schon mal darauf hin, dieses Nein zum Alkohol, das kennzeichnete eigentlich nicht Simson direkt. Nicht an Simson war dieses Gebot gerichtet, sondern an seine Mutter. Und vermutlich auch nur während ihrer Schwangerschaft. Das Alkoholverbot hatte also bei Simson die Funktion, den Zweck, das Entstehen des Nasiräers zu fundieren. Wenn man so will, Simsons pränatale Phase war eine Zeit seiner Trockenlegung, damit Raum da war für das Wirken des Heiligen Geistes. Und auf diese Weise beherrschte sein Nasiräertum seine Entstehung. Noch ein anderes, was Kennzeichen für den Nasiräer. Ein Nasiräer musste sein Haar wachsen lassen. Das gilt ganz unzweifelhaft für Simson. Und was ist Haare schneiden? Haare schneiden bringt zunächst einmal zum Ausdruck Körperpflege. Dass ich anständig mit meinem Leib umgehe. Gott hatte geboten, dass ein Nasiräer auch auf diese Form der Körperpflege verzichten musste. Was sollte damit zum Ausdruck kommen? Und damit sollte zum Ausdruck kommen, dass ein Nasiräer, ein Gottgeweihter, sich selbst völlig vergessen sollte. Völlig auf sich selbst verzichten sollte. Sich selbst völlig verleugnen sollte. Also völlig Nein zu sich sagen sollte. Ein Nasiräer sollte so sehr auf die Ziele Gottes ausgerichtet sein, dass er eben keine Zeit mehr für sich selbst hatte. Mit anderen Worten, alles Arbeiten an dem eigenen Image, jede Selbstbespiegelung, jeder Narzissmus, jede Reflexion auf das eigene Ich, das kannst du vergessen als Nasiräer. Du warst voll und ganz für Gott da. Und auf diese Weise hatte Gott damals zu jener Zeit in seinem Volk ein wunderbares Zeichen aufgerichtet. Aber bitte, es war ein Zeichen. Es war nicht so, dass alle, ich sag mal, so vergammelt, so unordentlich herumlaufen sollten. Keineswegs. Aber jeder sollte durch dieses Zeichen des Nasiräers erkennen, du, es gibt Wichtigeres. Es geht um die ungeteilte Hingabe auch in deinem Leben an den Herrn. Nun zeigt uns das Wort Gottes gerade hier am Beispiel Simsons, dass dieses Nasiräertum, dass dieses Gottgeweihtsein, wie hoch auch immer der geistliche Anspruch ist, also nun für das Heil, für die Rettung, keineswegs ausreicht. Und damit erhebt sich ganz automatisch die Frage, ja, wer ist denn dann Träger, wirklicher, wahrhaftiger Träger des Nasiräertums, des Gottgeweihtseins? Nicht wahr, wenn es ein Mensch ist, dazu noch ein sehr fähiger, in diesem Fall ein sehr starker, dann kann trotzdem das Nasiräertum nicht das erreichen, wozu Gott es gesetzt hat. Und genau das sehen wir nun an Simson so deutlich. Genau das tritt uns an Simson so deutlich vor Augen. Dabei wollen wir nicht vergessen, Gott hat auch dieses Spielen des Simson für seine Ziele, für seine Zwecke gebraucht. Er hat es gebraucht, um dem Volk Gottes eines einzuhämmern. Leute, die Philister, sie sind nicht eure Freunde, sie sind eure Feinde. Um diesem Volk Gottes mal wieder die Antithese deutlich zu machen. Israel, Volk Gottes, die Philister, sie sind über dir. Siehst du das überhaupt noch? Nimmst du das überhaupt noch wahr? Trotz allem, Gott richtet in diesem Simson ein Fanal auf, damit die Feindschaft zwischen sich und den unbeschnittenen Philistern, zwischen dem Volk Gottes und den Philistern, den Feinden Gottes, offenbar wird. Aber das sahen wir bereits. Aber sehen Sie, die Feindschaft erkennen. Die Feindschaft, diese Antithese sehen, wahrnehmen, das ist nicht wenig. Aber das ist durchaus noch etwas anderes, als dann von den Feinden erlöst, befreit zu werden. Und so sinnvoll Simson war, um durch ihn den Gegensatz zwischen dem Volk Gottes und den Philistern zu erkennen, wenn es dann an die Befreiung, wenn es dann an die Erlösung geht, da kam Simson nun wirklich in schändlichster Weise zu kurz. Ich sagte es bereits, Simson, der spielt mit seiner Nazireerschaft. Er spielt mit dem, was er von Gott empfangen hat. Das sehen wir bereits hier gleich an der ersten Begebenheit in diesem Kapitel. Als Simson die Stadttore Gazas aus den Angeln hebt. Eigentlich könnte man denken, naja, ein Stück nutzlose, sinnlose Bravourtat. Toll, was er macht, aber doch bitte Ausdruck von Übermut. Und dann auch bei jemandem, der gerade eben vorher bei einer Frau, bei einer Hure, bei einer Prostituierten war. Ja, an diesem Urteil ist sehr viel Wahres dran. Aber bitte machen wir uns auch eines klar. Selbst diese Tat passte, wenn wir einmal genau hinschauen, in die Absicht, die Gott der Herr mit dem Richter Simson verfolgte, nämlich, dass die Philister provoziert werden, geärgert werden sollen, damit auf diese Weise zunächst einmal deutlich wird, wer die Feinde Gottes sind, damit fortan der Gegensatz deutlich wird. Dieses geschieht noch einmal, nachdem Simson eine Hure besucht hatte, das ist natürlich wieder das, was Anstoß erregt. Und zwar zu Recht. Das ist auch in keinster Weise gut zu reden. Aber dennoch sollten wir auch hier das Richteramt Simsons nicht aus den Augen verlieren, wie schwer es uns auch fällt. Aber dazu hatte Gott diesen Simson bestimmt. Denn die Tore wegschaffen, auf dem Gipfel eines Berges zu transportieren bei Hebron, nicht wahr, das ist schon die totale Verspottung der Macht der Philister. Denn die Wehrkraft einer Stadt kommt nun einmal zum Ausdruck in der Befestigung der Tore. Übrigens, wir sollten uns hier bei einem Tor nicht das vorstellen, was wir vielleicht jetzt beim Mittelalter vor Augen haben, das waren schon wesentlich kleinere. Aber trotzdem, sie waren immer noch so groß, dass darin imponierend zum Ausdruck gebracht werden sollte, den Feinden. Wir sind eine befestigte Stadt. Und die nun wegzuschleppen, das war nichts anderes als eine Verspottung der Philister. Als eine Verspottung ihrer Macht. Simson stellt mit dieser Tat die Philister, die Unbeschnittenen, bloß. Die Philister, sie hatten es gut geplant, Simson festzuhalten. Aber er war ihnen schon wieder entkommen. Und Gaza, bitte, das ist nicht irgendeine Stadt. Das war eine der wichtigsten, der zentralen Städte der Philister. Wir lesen das in Richter 16, Vers 21. Dorthin wurde Simson später verschleppt. Simson war hier also, wenn man so will, geradezu im Zentrum der Macht der Philister. Und trotz seines total anfechtbaren Lebens, mitten in der Nacht, machte er diese Bravourtat, diese Tat des Wegtragens der Tore, um damit zum Ausdruck zu bringen, wie lächerlich die Macht der Philister ist. Und das Volk Gottes, nimm doch einmal zur Kenntnis. Israel, Volk Gottes, ja, die Philister, sie sind über dir. Aber das heißt nicht, dass ihr machtlos seid. Diese Begebenheit in Gaza in der Nacht bereitet dann die letzte Begebenheit vor, bei der erneut eine Frau, eine Philisterin, eine zentrale Rolle spielt. Damit waren es drei Frauen, drei philistische Frauen, die Simsons Leben eingreifend, tiefgreifend bestimmt haben. Und Simson hatte dafür tief zu büßen. Das wollen wir nicht vergessen. Das Nazireatum, durch das er anders war als andere, ja, das machte ihn einsam. Aber diese Einsamkeit, sie wurde von dem Teufel auch dazu benutzt, um diesen starken und doch so schwachen Mann zu Fall zu bringen. Die Schrift sagt es nicht ausdrücklich, aber denken wir uns doch einmal in Simson hinein. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Umgang mit der Frau, mit der Hure dort in Gaza und dann auch der Umgang mit der Delila, dass er den gesehen hat als eine Art Entspannung, nicht auf die ja jeder Mensch auch mal Recht hatte. Also als eine Art, na sagen wir mal, Privatsache, die Gott und auch sein eigenes Volk, für das er doch Richter sein sollte, bitteschön nichts anzugehen habe. Amtlich ist dann die unerbittliche Feindschaft gegenüber den Philistern. Aber jeder Mensch hat doch ein Recht auf ein Privatleben und ja, ich auch. Ihr Lieben, lest einmal 1. Timotheus 3, was da über die Ältesten einer Gemeinde gesagt ist. Wie weit Gott dort in das Privatleben eines Menschen eingreift. Er macht Vorschriften, ausdrückliche Vorschriften über die Frage, wie er Kinder erzieht, wie er mit seinem Geld umgeht, was er zu sich nimmt an Nahrung und ähnlichem. Wollen wir jetzt nicht lesen, aber lest es mal zu Hause. Es gibt nicht diese Spaltung zwischen öffentlich und privat. Aber Simson, er spielt mit seinem Nazireatum. Delila, seine nächste Geliebte, die hat nichts von dem Gottgeweihtsein ihres Simson verstanden. Und vermutlich sprach auch Simson nicht mit ihr darüber. Es war ihm eigentlich lästig. Für ihn gehörte das in eine andere Welt. Er war ihr sozusagen in seinem Sein gespalten. Die Philister, natürlich sind sie die Feinde. Aber jetzt, mit der Delila, das ist seine Privatsache. Und dass Delila nichts von Simsons Nazireatum verstanden hat, das zeigt sich daran, dass sie selbst Simsons Besonderheit gemäß ihrem Denken, gemäß ihren, ich sag mal, magisch-religiösen Kategorien zu verstehen suchte. Du Simson, worin liegt deine Kraft? Simson, was ist wohl deine geheime Waffe? Heute würde man wohl sagen, im Jugenddeutsch, sie laberte ihn voll. Sie will wissen, womit er gebunden werden kann. Simson, was ist deine geheime Waffe? Ach ja, dieses Wort gebunden, was hier so häufig in diesem Abschnitt über die Lila vorkommt, dieses Wort begegnete uns bereits. In Richter 15, Vers 10 und Vers 13 lesen wir noch einmal diese beiden Verse. Richter 15, Vers 10, dort heißt es: Aber die Männer von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, um Simson zu binden, damit wir ihm antun, was er uns angetan hat. Und dann noch einmal Vers 13, sie antworteten ihm, nein, also die Judäer, wir wollen dich nur binden und dann in ihre Hand, also in die Hand der Philister ausliefern und wollen dich bestimmt nicht töten. Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn von der Kluft hinauf. Zunächst Vers 10, die Philister, Sie kamen, um Simson zu binden und etwas später dann die Judäa. Und dieses Wort binden bedeutet in diesem Zusammenhang nichts anderes als, wir wollen diesen Simson unschädlich machen. Wir wollen ihn ausschalten als unseren Gegner. Und damit ist der gebundene Simson ein Bild für das Volk Gottes, das im Bann der Philister, das im Bann der Unbeschnittenen lebt. Und das Zerreißen, das Abstreifen der Fesseln und Stricke, so wie dieses uns in Richter 15 berichtet wird, das war auch ein Ansporn, und jedenfalls sollte es das sein für das Volk Gottes, dass auch sie aus dem Bann der Unbeschnittenen heraustreten und endlich einmal wieder die Freiheit erkennen sollen. Aber nun ist Simson hier im Haus der Delila, sozusagen, wir sagten es schon, privat ist. Jedenfalls meinte er das so. Und da hat er sehr, sehr schmerzlich nun eines zu lernen. Im Dienst für den Herrn, da gibt es keine Entlassung. In Kriegszeiten gibt es keine Fahnenflucht. Denn die Philisterin, in deren Schoß Simson schließlich eingeschlafen war, sie beschäftigte nur eine Frage: Wie kriegen wir dich, Simson, klein? Denn diese Delila hatte eines besser verstanden, übrigens besser als die eigenen Volksgenossen Simsons, nämlich dieser Simson, der ist gegen die Philister eingestellt. Der hat die Antithese verstanden zwischen dem Volk Gottes und, so Delila, uns. Und Simson, er wird schließlich weich. Das zeigt auch, dass diese Aufspaltung zwischen privat und öffentlich und Amt nicht möglich ist. Simson, er wird weich und er offenbart der Philisterin, Delila, sein Geheimnis. Und dabei sollten wir jetzt diesen Bericht nicht so lesen, als ob Simsons Kraft tatsächlich in seinem Haar verborgen wäre. Nicht das ist das, was Delila glaubt. Und Simson stellt sich dann sozusagen auf ihr Niveau ein. Er macht es deutlich anhand ihrer Kategorien. Aber als dann Simsons Haar abgeschnitten war, da war das für Gott, den Herrn, ich rede einmal menschlich, dann tatsächlich der Zeitpunkt gekommen, um Simson zu verlassen, nachdem Gott so lange mit diesem Mann Geduld hatte. Und wenn es hier heißt, Richter 16, Vers 20, Simson wusste nicht, dass der Herr von ihm gewichen war, dann soll uns hier eben nicht der Aberglaube vermittelt werden, dass irgendetwas Besonderes mit dem Haar Simsons war. Aber der Herr verließ ihn in dem Augenblick, als er durch sein reichlich unvorsichtiges Spielen das Zeichen der Nazireerschaft, das Zeichen des Gottgeweihtseins verspielt hatte. Wir lasen vorhin 1. Samuel 4 in der ersten Schriftlesung. Da geschah im Grunde dasselbe. Es war auch Krieg gegen die Philister. Und dann kommt das Volk Gottes auf den Gedanken, naja, wir holen die Bundeslade hier. Dann wird Gott uns den Sieg schenken. Pustekuchen, würden wir heute sagen. Gott denkt gar nicht daran. Gott denkt gar nicht daran, sich in irgendeiner Weise manipulieren zu lassen. Gott verlässt sein Volk. Und genauso war es hier bei Simson. Aber dann heißt es so wunderbar und so bezeichnend in Vers 22, aber das Haar seines Hauptes fing wieder an zu wachsen, sobald es geschoren worden war. Ich war, wenn man diese Aussage wörtlich nimmt, zunächst einmal ist sie ziemlich nichtssagend, ziemlich überflüssig, ist doch klar. Wenn ich beim Friseur war, dann fängt sofort wieder das Haar an zu wachsen. Was soll das? Aber der Heilige Geist bringt hier damit zum Ausdruck, Simson, du bist ein von Gott beschlagnahmter, ein von Gott gerufener, ein Gott geweihter.
Und deswegen sind sonst wegen dir, wird deine Stunde gegen die Philister noch einmal kommen. Und dass diese Stunde kommt, das liegt natürlich nicht an der Länge der Haare. Darum wird uns ja auch berichtet, dass Simson, bevor er die Zäunen umfasst, sich gegen sie dann stemmt, er ein Gebet zu Gott emporsteigen lässt, ein Stoßgebet. Mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich, o Gott. Nur noch dieses eine Mal. Vers 28. Das Wachsen von Simsons heißt also nicht irgendeine magische Voraussetzung für Simsons Handeln, sondern es ist Gott, der hier handelt. Gott soll ihn stärken. Aber und zwar der Gott, der diesen Simson als sein Werkzeug eingesetzt, berufen, erwählt hat. Denn nachdem Simson durch sein Spielen mit dem Nazireatum in die Gewalt der Philister geraten war, fangen nun die Philister an zu spielen. Und man sagt im Nachhinein, hätte er nicht tun sollen. Aber es war ihre Dummheit. Es war auch ihre Überlegenheit, jedenfalls ihre eingebildete Überlegenheit, dass sie meinten, dass ein Blinder, ein geblendeter Mann eben wehrlos ist. Was kann der uns schon anhaben? Wir haben doch ihm seine beiden Augen ausgestochen. Aber Simson, er hatte noch einen Tastsinn. Und den hat er vermutlich als Blinder mehr trainiert, nun nachdem er blind, erblindet war. Und durch die Spitzen seiner Finger sammelt er die notwendigen Informationen, um dann in einem Augenblick, und zwar in einem Moment, als in diesem Tempel die Loblieder auf die Götzen der Unbeschnittenen am lautesten aufklingen, da ruft plötzlich ein Mann hinein in diese Psalmen, die sie singen. Und die werden uns ja sehr ausführlich hier berichtet, nicht in diesem Kapitel. Da ruft ein Mann hinein, Herr Gott, gedenke an mich und stärke mich noch dieses eine Mal. Und dann heißt es in Vers 30, gleichsam zusammenfassend, über sein Leben, sodass die Zahl der Toten, die er in seinem Sterben tötete, größer war als die Zahl derer, die er während seines Lebens getötet hatte. Das ist, wenn man so will, die Bilanz. Die Bilanz dieser letzten Tat. Aber das Gleiche, genau diesen Vers, aber unabhängig von dem Zusammenhang, in dem er steht, genau diesen Vers, den könnte man nun auch auf unseren Herrn, auf unseren Heiland, auf Jesus beziehen. Das ist die Übereinstimmung zwischen Simson und Jesus. Auch bei Jesus lag der Höhepunkt, lag der Sieg gerade in seinem Sterben. Aber gerade diese Parallele macht wieder den Unterschied so deutlich. Simsons Tod, Simsons Sterben war genau wie sein Leben eine Aneinanderreihung von Rache und Gegenrache, von Kampf und Gegenkampf. Und genau das war nun bei unserem Heiland völlig anders. Er siegte über das Böse, nicht mit dem Bösen, sondern eben durch das Gute. Und das Gute unseres Heilands war, dass er eben nicht so wie Simson mit den Feinden Gottes, mit den Philistern gestorben war, sondern dass er für uns, für seine Feinde gestorben ist. Und darum sind die Toten, die er durch sein Sterben auferweckt hat, unendlich viel mehr geworden als die wenigen, die unser Herr während seines Dienstes auf Erden wieder zum Leben zurückgebracht hat. Simson ist der Richter, so meine ich, der uns von allen Richtern mit seiner Lebensgeschichte am dichtesten zu unserem Herrn Jesus bringt. Aber der uns gleichzeitig auch am deutlichsten, am schärfsten zeigt, dass er nicht derjenige ist, der da kommen soll, sondern dass wir auf einen anderen zu warten haben. Der andere, der kommen soll, eben, er ist inzwischen gekommen, unser Herr Jesus. Simsons Leben zeigt, dass selbst hohe menschliche Begabungen und gewaltige menschliche Fähigkeiten uns Verlorene, uns Verdammte und uns Versklavte eben nicht befreit, nicht erlöst. Simson, er wird in seinem Sterben als Richter gerichtet. Und damit ist dieser Höhepunkt in seinem Tod auch sein Tiefstpunkt. Der Mann, der, was die Gaben anbelangt, sehr hoch stand, er ist schließlich so abgrundtief gefallen. Aber damit will ich die Predigtreihe über Simson nicht beenden. Simson hat, so wie es einmal von David geschrieben steht in Apostelgeschichte 13, Vers 36, zu seiner Zeit dem Willen Gottes gedient. Gott, der Allmächtige, hat dieses Instrument, diesen Mann als Instrument gebraucht. Simson, er war dazu ausersehen, um die Antithese zwischen Israel und den Philistern aufzuzeigen. Sein Tätigkeitsbereich, wenn wir uns das einmal auf einer Karte anschauen, war tatsächlich überall im Grenzbereich zwischen diesen beiden Völkern. Und er zog nun eine klare, deutliche, geistliche Grenze zwischen dem Volk Gottes und den Philistern. Seitdem hießen die Philister wieder die Unbeschnittenen. Sie galten wieder als die Feinde des Volkes Gottes. Und der spätere Kampf eines Samuel, eines Saul, eines David gegen die Philister, die baut auf dieser Einsicht auf, die das Volk Gottes hier von diesem Simson empfing. Das war noch keine Reformation, was wir hier bei Simson sehen, aber es war das Signal, es war die Erkenntnis. Leute, es gibt eine Antithese im Volk. Es gibt eine Antithese zwischen den Feinden Gottes und denen, die zu ihm gehören. Und das, genau das deutlich zu machen, war Simsons große Bedeutung für Israel und damit auch für das kommende Reich Gottes. Und dies tat der souveräne Gott durch diesen recht wunderlichen Mann. Und ich sage auch, trotz ihm. Amen.